Sportlich voran. Der Podcast über Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität und Talentgewinnung im öffentlichen Dienst.
Hallihallo und herzlich willkommen zum Amtlich Voran Podcast. Jo, inzwischen gibt es den Amtlich Voran Podcast ja schon eine ganze Zeit. Wir haben viele, viele Episoden aufgenommen, aber heute gibt es ein Thema, was noch nie am Start war. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Es geht um leistungsorientierte Vergütung im öffentlichen Dienst. Ist ja erstmal total spannend, würde ich sagen. Und zu Gast ist heute hier der Geschäftsbereichsleiter Personal bei der Barmer, Robby Herzog. Robby, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Gero, ich freue mich auch über die Einladung.
Fangen wir einfach kurz mit dir einmal an. Du bist ja schon verdammt lange bei der Barmer, aber du hast in der Zeit auch verschiedene Perspektiven kennengelernt. Vielleicht ist das ein guter Start ins Gespräch.
Ja, tatsächlich habe ich dieses Jahr mein 30-jährigen Dienstjubiläum gehabt.
Herzlichen Glückwunsch.
Tatsächlich was Besonderes, bin ich auch stolz drauf. Aber das tatsächlich Außergewöhnliche ist, dass ich seit 30 Jahren zwar bei der Barmer bin, aber 25 Jahre davon Personalvertreter war. Und das ist ja in der Tat eine Karriere, die so nicht ganz gewöhnlich ist, aber die durchaus gerade in der freien Wirtschaft häufiger vorkommt. Und ich habe damals, als mich Simone Schwering ansprach, schon lang überlegen müssen, habe aber dann am Ende des Tages gesagt, warum soll ich eigentlich diese Erfahrung, die ich in diesem Unternehmen auf Seiten der Personalvertretung gefasst habe, nicht auch mal in die Tat umsetzen und nicht immer nur Opposition spielen, sondern auch tatsächlich mal mitreden, und habe mich dann für den Personalbereich entschieden.
Ja, ich halte das für schlau aus mehreren Perspektiven. Also für dich erstmal, du kannst sozusagen mit beiden Perspektiven glänzen, und ich vermute, dass es bei komplexeren Entscheidungsfindungen, über die wir ja gleich auch reden werden, absolut hilfreich ist, beide Perspektiven, die des Personals, aber vielleicht auch die der Geschäftsleitung im Kopf zu haben und zu verstehen. Aus Simone Schwerings Richtung, vielleicht für die, die jetzt nicht wissen, aber Simone Schwering ist im Vorstand bei der Barmer unter anderem für das Thema Personal zuständig. Natürlich auch ein cleverer Move, weil sie natürlich auch beide Perspektiven damit so abgedeckt hat. Also ich finde das sehr, sehr gut, wenn solche Entwicklungen möglich sind. Die Barmer ist mir schon oft aufgefallen für ziemlich innovative Ansätze, nicht nur in der Personalarbeit, auch im Kontext von IT und Personal. Aber das führt jetzt zu weit an der Stelle. Berichtest du direkt an Simone Schwering?
Genau, richtig. Also die Geschäftsbereichsleitungsebene ist direkt unterhalb des Vorstands angesiedelt, also erste Berichtsebene und damit auch tatsächlich in direkter Berichtslinie zu Simone Schwering. Wobei man an der Stelle auch dazu sagen muss, auch da sind wir innovativ. Wir haben ja im Personalbereich eine Doppelspitze, eine männliche Doppelspitze, das ist noch besonders. Also wir sind schon Vorreiter für viele Dinge.
Ja, sehr gut. So soll es sein. Jetzt ein Thema, was genau dafür auch steht. Ist halt nur ein Beispiel, aber das Beispiel hat es, glaube ich, in sich. Ich habe es ja eben schon in der Anmoderation gesagt. Also leistungsorientierte Vergütung in Körperschaften des öffentlichen Rechts, das ist, glaube ich, gar nicht so oft. Also vielleicht, du wirst einen Überblick haben, bei Krankenkassen seid ihr die Erste, die Einzige, die sowas hat. Wie steht es darum?
Also wir sind Vorreiter, wir sind tatsächlich die Erste, die sich das getraut hat, und genauso sind auch die Reaktionen in unserem Umfeld. Die einen sind geschockt, wie kann man nur bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, bei einer gesetzlichen Krankenversicherung über leistungsorientierte Vergütung nachdenken, und andere beglückwünschen uns zu diesem Schritt, der ja auch nicht ganz einfach ist, ja, über Tarifverträge sowas hinzubekommen, aber da gehen wir ja sicher gleich auch nochmal drauf ein.
Ja, absolut. Also vielleicht ist ja erstmal die Frage wichtig: Warum habt ihr euch überhaupt dem Thema gewidmet? Man könnte ja auch sagen, naja, machen wir alles wie bisher, hat ja bisher auch funktioniert. Jetzt ist das bei der Barmer so, wir hatten es jetzt auch schon ein paar Mal kurz angedeutet, dass ihr auch gern neue Wege beschreitet, aber ihr werdet euch dabei was gedacht haben. Warum also leistungsorientierte Vergütung?
Ja, wir hatten einen gewissen Zwang. Wir hatten einen Tarifvertrag, der aus den 80er Jahren stammt, einen Eingruppierungstarifvertrag, den man damals noch in der alten Ersatzkassentarifgemeinschaft, so nannte sich das, geschaffen hat. Und 80er Jahre, ja, hört man schon direkt raus, kann nicht mehr sehr modern und sehr innovativ sein. Haben gesagt, da müssen wir unbedingt dran. Ja, da waren Begriffe nicht richtig, da war die Organisationsstruktur der Barmer nicht abgebildet. Und wir haben gesagt, wir müssen an den Tarifvertrag ran. haben gesagt, aber wenn man so ein Werk anfängt zu verhandeln, dann machen wir es auch richtig, dann überlegen wir uns, was es eigentlich noch zukunftsgerichtet zu verändern gilt, und haben sozusagen ja das Werk einmal auf links gedreht, aber immer unter der Maßgabe, die Beschäftigten müssen es am Ende des Tages auch noch verstehen. Also das heißt, wenn man Tarifverträge völlig wegwirft und neu erfindet, dann versteht keiner mehr, wo der rote Faden ist. Und deswegen haben wir natürlich die Grundzüge dieses Tarifvertrags beibehalten, haben ihn aber an vielen, vielen Stellen weiterentwickelt.
Vielleicht kannst du den Weg sozusagen, bis ihr das Endergebnis hattet, einmal skizzieren. Ich stelle mir vor, dass das schon wirklich ein längerer Prozess ist. Und das ist ja sicherlich was, wo man auch die beiden Perspektiven, die du ja nun gut kennst, wirklich berücksichtigen muss. Wie habt ihr das gemacht? Wie war der Weg? Wann habt ihr eigentlich angefangen, darüber nachzudenken?
Also wir haben vor, ich würde sagen, 2,5 Jahren das erste Mal laut darüber nachgedacht. Wir sind auf die Tarifvertragspartei, in dem Fall auf Verdi, zugegangen und haben gesagt, Mensch, haben wir ein gemeinsames Verständnis davon, dass dieser Tarifvertrag nicht mehr zeitgemäß ist und uns als Barmer und auch die Beschäftigten der Barmer eben nicht mehr in die Zukunft führt, beziehungsweise auch nicht mehr tragfähig ist. Es gab eine längere Diskussion, weil Gewerkschaften da ja immer so ein bisschen Angst haben, dass bei Veränderungen es sich immer um negative Veränderungen handelt. Aber am Ende der Diskussion waren wir uns einig, so wie dieser Tarifvertrag ist, kann er nicht bleiben. Weil eben Strukturen nicht mehr abgebildet werden, weil auch tatsächlich die letzte Anpassung aus Voraufbruchzeiten war. Also Aufbruch war ja die große Reorganisation der Barmer. Und wir haben da Stellen geschaffen am grünen Tisch, die am Ende des Tages gar nicht das gemacht haben, wofür wir sie eigentlich vergüten wollten. Und deswegen gab es diese Schieflage und Verdi hat gesagt, doch, da sind wir dabei, das passen wir an. So, dann haben wir uns die Karten gelegt und haben gesagt, wer hat denn hier welche Bedürfnisse? Ja, also wer hat denn welches Interesse an dem Tarifvertrag? Was soll denn alles angepasst werden? Da gilt es, die Gehaltstabelle an sich anzupassen. Da gibt es ja auch Stufensprünge. Wie viele Vergütungsgruppen soll es geben? Also wir haben eine alte Tabelle gehabt, die mal ganz früher von Vergütungsgruppe 1 bis 15 galt, wobei wir in den letzten Jahren die Vergütungsgruppen 13 bis 15 überhaupt gar nicht mehr belegt haben, weil sich eben ein außertariflicher Bereich entwickelt hatte, den es so in den 80er Jahren eben noch gar nicht gab. Und so haben wir uns da vorangehangelt und sind irgendwann auch an den Punkt gekommen und haben gesagt, dieser Tarifvertrag, die Grundlage war ja eine Jobarchitektur, auch die sollte dazu dienen, dass wir mehr Transparenz über unsere Jobs schaffen, dass man, egal wo man, jetzt mache ich mal ein Beispiel, wo man Controller ist, ob man Controller in Wuppertal ist oder in München ist, dass ein Controller genau weiß, wo werde ich in dieser Vergütung einsortiert, welches Level habe ich, also welche Kompetenzen muss ich mitbringen für dieses Level, welche Vergütungsgruppe habe ich. Und diese Transparenz gab es früher nicht. Das war das Erste, was wir herstellen wollten und tatsächlich diese Transparenz, denn was suchen Beschäftigte? Sie brauchen Transparenz, sie brauchen Fairness, sie brauchen natürlich auch eine anständige Vergütung. Und bei der anständigen Vergütung zahlen wir gut, wir zahlen marktgerecht, aber wir hatten auch in der Belegschaft immer wieder die Diskussion, es kann doch nicht sein, dass wenn wir den gleichen Job haben, der eine macht Dienst nach Vorschrift und der andere legt immer ein paar Schippen drauf, der zieht immer den Karren aus dem Dreck, der ist immer derjenige, der irgendwie diesem Team weiterhilft, bekommt aber das gleiche Geld. Ja, also auch unter den Beschäftigten galt immer irgendwie diese Diskussion und wir haben gesagt, dann packen wir das jetzt an und wagen uns mal in eine leistungsorientierte Vergütung.
Ja, das ist folgerichtig, aber das hat ja ganz viel eigentlich dann auch mit Vertrauen zu tun. Also die Grundlage für alles, wenn man sowas umsetzen möchte, wo im Grunde genommen ja eigentlich wahrscheinlich fast jedes Jobprofil und damit auch jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter irgendwie davon betroffen ist, geht ja wahrscheinlich mal aufgrund einer stabilen Vertrauensbasis. Wie würdest du das skizzieren? Was war die größte Herausforderung? Wie seid ihr da rangegangen?
Also in der Tat hilft uns hier auch die gute Zusammenarbeit mit den Tarifvertragsparteien. Und natürlich, du hast recht, da gibt es immer so einen gewissen Punkt in so einer Verhandlung, da muss man sich tief in die Augen schauen und sagen, was machen wir denn, wenn das Ganze schief geht? Also schief gehen kann sowas ja in zweierlei Hinsicht. Einmal in die finanzielle Hinsicht, ja, also wir müssen natürlich, wir sind immer noch eine Körperschaft, wir sind immer noch gewissen Gesetzen unterlegen und wir haben eine Verwaltungskostendeckelung zum Beispiel. Wir können nicht einfach das Geld mit vollen Händen ausgeben. Also muss man natürlich an der anderen Stelle auch gucken, wie man es wieder reinkriegt. Und so eine leistungsorientierte Vergütung kann auch nicht darin enden, dass wir am Ende des Jahres pleite sind. So, also braucht man diesen finanziellen Blick. Man braucht aber tatsächlich auch den Blick auf die Kultur, weil natürlich so eine leistungsorientierte Vergütung auch immer dazu führt, dass das kulturell was mit der Mannschaft macht. Und deswegen gab es diesen Punkt, da haben wir uns in die Augen geschaut und haben gesagt, wenn das schiefgehen sollte, dann sind wir auch alle zusammen bereit, es wieder rückgängig zu machen. Aber erstmal gönnen wir uns die Zeit und vertrauen darauf, dass wir das gut machen. Und tatsächlich hat auch Verdi dann gesagt, wir möchten aber auch, was die Bemessung dieser leistungsorientierten Vergütung, die Kriterien angeht, dann aber auch nicht mitreden. Also wir haben einen Tarifvertrag, wo der Arbeitgeber entscheidet, nach welchen Regeln denn auch dieses Geld dann verteilt wird. Und das ist schon ein Vertrauensvorschuss, ja, das stimmt.
Gab es in der Phase dieser Transformation mal eine Phase oder Situation, wo du dachtest, also jetzt sind wir kurz vorm Scheitern?
Ja, also eigentlich nach jeder Verhandlungsrunde. Und je länger sich das hinzieht, umso schwieriger wird es ja, weil in der Nacht der Nächte, sage ich dann immer mal so schön, wo dann alle anfangen zu pokern. Das ist ja dann wie auf so einem türkischen Bazar. Ja, kriege ich das nicht, kriegst du das nicht. Von daher war es bis zum Schluss tatsächlich spannend, ob wir das so hinbekommen. Und bei Tarifverträgen ist es ja auch so, dass von Seiten der Gewerkschaft ja auch die Mitglieder dann zustimmen müssen. Ja, das heißt, das ist halt auch immer nochmal, wird eine Umfrage gemacht, da wird mal rausgekitzelt, wie stehen sie denn dazu? Und das war schon spannend bis zum Schluss, aber wir haben offenbar vieles richtig gemacht und auch in der Belegschaft das Vertrauen, dass wir das gut machen. Wir sind jetzt gerade aktuell in der ersten Runde dieser Verteilung der leistungsorientierten Vergütung. Oder wir nennen es ja Flexibilisierungselemente, ja, auch beim Wording muss man immer ein bisschen aufpassen. Leistungsorientierte Vergütung heißt immer so, diejenigen, die kein Geld kriegen, bringen auch keine Leistung. Das ist natürlich völliger Quatsch. Unsere Grundannahme ist immer, jeder macht einen super Job, bekommt auch ein super Gehalt dafür, aber macht auch einen super Job. Und diejenigen, die da drüber liegen, diese Exzellenz, dieses Herausragende, das ist halt das, wofür wir nochmal zusätzlich Geld in die Hand nehmen. Und das sind bei uns die Flexibilisierungselemente, so nennen die sich. Und da sind wir gerade in der ersten Runde. Und jetzt nach den ersten paar Wochen würde ich sagen, es läuft gut an. Die Führungskräfte sind gut vorbereitet. Auch das ist ja nicht ganz so trivial, einfach mal zu sagen, wir verteilen das jetzt. Ja, auch unsere Führungskräfte haben ja bisher nie Erfahrung damit gemacht. Wie verteilt man sowas eigentlich? Wie führt man so Gespräche? Also jemanden anzurufen oder mit ihm zu sprechen und zu sagen, ich habe ein zusätzliches Geld für dich, das ist ja einfach. Aber derjenigen zu sagen, die es nicht kriegt, du machst trotzdem einen super Job und das hat nichts mit Bewertung deiner Tätigkeit an sich zu tun, das ist schon schwierig, haben wir Führungskräfte gut vorbereitet. Und zurzeit ist es sehr ruhig, es entwickelt sich gut, aber ich glaube, wir müssen mal den Moment abwarten, wo wir das erste Mal das Geld verteilen, also wirklich auszahlen. Und obwohl natürlich offiziell keiner über sein Geld reden sollte, wird sich sowas herumsprechen und dann bin ich mal sehr gespannt, wie die Organisation reagiert.
Wann wird das sein?
Wir sind jetzt bis 1.9. Haben wir gesagt, brauchen wir die ersten Rückmeldungen und dann brauchen wir so anderthalb, zwei Monate Vorlauf, bis das Geld ausgezahlt ist. Und dann hoffe ich mal, dass das relativ zügig geht. Ja, genau.
Dafür drücke ich jetzt schon mal die Daumen. Spannende Phase auf jeden Fall. Und die Rolle der Führungskräfte, hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen. Du hast gesagt, wir haben sie gut vorbereitet. Ich nehme an, dass ihr sie geschult habt, das System erklärt habt und auch natürlich erläutert habt, was bedeutet das, wenn jemand kein Flexibilisierungselement bekommt. Wie ist das dann zu vermitteln?
Genau, wir haben Angebote gemacht in Gesprächsführung, also es sind ja viele erfahrene Führungskräfte dabei, die sagen, sowas brauche ich nicht, dann ist das auch okay. Aber auch viele Jüngere, die einfach sagen, ich fühle mich nochmal sicherer, wenn ich sowas einfach mal trainiert habe, wenn ich sowas mal ausprobiert habe. Und das haben wir angeboten. Wir haben ihnen aber auch nochmal eine Schulung gegeben, wie sie denn auch mit dem Geld umgehen. Weil natürlich, ich sagte es vorhin ja gerade, das hat auch einen finanziellen Impact. Und wir müssen mit Budgets arbeiten, weil ohne Budgets könnte es uns auch völlig aus dem Ruder laufen. So, jetzt sind wir aber am nächsten Punkt. Eine gesetzliche Krankenversicherung, eine Körperschaft, Führungskräften, Budgets in die Hand geben. Auch das haben alle zusammen nie geübt, nie gelernt, wussten nicht, wie sie damit umgehen. Und auch da muss man ja noch mal ein paar Takte zu verlieren, weil auch das kann ja so ein Killer-Thema sein, wenn man dann sich nur darauf ausruht und sagt, du kriegst keine Flexibilisierungselemente, weil das Geld alle ist. Ist irgendwie eine schlechte Gesprächsführung.
Oder man teilt das Budget einfach durch die Anzahl der Mitarbeitenden und jeder kriegt so einen 3,50 € Anteil.
Genau, so eine Gießkanne. Und damit haben wir auch wieder den Sinn und Zweck dieser Anreize eigentlich verfehlt. Also es sind viele Fallstricke, aber ich vertraue auf das Unternehmen, auf die Organisation, auf unsere Führungskräfte, dass sie gut damit umgehen. Und ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Und ich muss auch sagen, ich bin auch mächtig stolz auf uns alle, dass wir das einfach mal so gemacht haben.
Ja, jetzt hören natürlich die Leute hier nur zu. Ich veröffentliche ja nur die Tonspur, aber man sieht es an deinen Augen. Und ich finde, du kannst da auch zu Recht ja stolz drauf sein. Das ist ja schon wirklich was Besonderes. Lass uns mal kurz die Perspektive von den Führungskräften auf die Mitarbeitenden richten, weil ich nehme an, auch da werdet ihr ein größeres Kommunikationsprogramm gefahren haben. Das lässt man ja nicht einfach so geschehen. Wie seid ihr da vorgegangen? Und wie habt ihr auch den Personalrat mit reingeholt in die ganze Diskussion?
Also jetzt, was den Personalrat, ich fange mal hinten an, angeht, der Personalrat und die Tarifgemeinschaft sozusagen sind ja mehr oder weniger personenidentisch. Wenn man es ganz strikt trennt, ist das eine Sache der Gewerkschaften, nicht des Personalrates. Soweit die Fakten, aber wenn man natürlich den Personalrat nicht mit gut abholt, hat man genauso verloren. Und deswegen haben wir, genauso wie wir die Führungskräfte alle in Informationsveranstaltungen hatten, haben wir auch alle Personalräte in Informationsveranstaltungen abgeholt, haben ihnen das gleiche Wissen an die Hand gegeben, was auch Führungskräfte hatten oder haben. Und haben für eine Transparenz gesorgt, dass sie sich ein bisschen wohler fühlen, weil Mitspracherecht haben sie offiziell nicht. Aber natürlich sind wir Ihnen auch dankbar, wenn Sie so ein bisschen auch in die Mannschaft reinhören, ja, und frühzeitig wahrnehmen, passiert kulturell hier irgendwas, geht hier gerade irgendwas in die falsche Richtung. Deswegen war es uns auch wichtig, Sie mitzunehmen. Natürlich gibt es viele, die sagen, Mensch, ich hätte gern so eine Checkliste, ja, das ist ja auch Führungskräfte oder auch Personalräte, die sagen, da gibt es eine Checkliste, die wird abgearbeitet, dann ziehe ich einen Strich drunter und dann weiß ich, wer bekommt was. Aber das ist aus zweierlei Hinsicht schwierig. Auf der einen Seite wäre so eine Checkliste wieder mitbestimmungspflichtig. Das heißt, wir müssten wieder in den Personalrat, was wir ja ausdrücklich nicht wollten. Aber wir sind auch so unterschiedlich aufgestellt. Ja, wir sind so divers in den einzelnen Fachbereichen, dass es die Checkliste gar nicht geben kann. Und wir eben hier eher den Führungskräften herbeigebracht haben oder vermittelt haben, trotzdem die richtigen Menschen zu finden, ohne irgendwelche festen Kriterien zu haben. Da tun sich viele schwer mit. Ich sage immer, wenn man länger wie 30 Sekunden darüber nachdenken muss, ob man einen Mitarbeiter hat, der herausragende Leistung bringt, braucht man auch gar nicht weiterdenken, weil dann scheint es nicht herausragend zu sein. Und das ist auch okay, ja, weil das ja trotzdem dann heißt, alle anderen machen einen tollen Job.
Absolut. Und die Mitarbeitendenperspektive, den muss man ja auch mal verklickern. Pass auf, wenn ihr jetzt kein Element erhaltet, Flexibilisierungselement, das ist nicht gleichbedeutend mit schlecht. Wir haben es schon mehrfach angesprochen jetzt hier. Habt ihr da eine größere Roadshow gemacht und die Leute abgeholt oder läuft das über die Führungskräfte? Wie geht ihr da vor?
Also wir haben sowohl schriftliche Texte über unsere Informationsplattform veröffentlicht, wir haben aber auch die Führungskräfte angehalten, mit ihren Mitarbeitenden kleinere Runden das auszudiskutieren, weil ich finde sowas immer schwierig, zentral vorzugeben, zentral irgendwie einzuspeisen, sondern da braucht man kleine Runden, um das zu diskutieren. Und ich merke in der Belegschaft, dass natürlich immer so ein bisschen dieser Neidfaktor aufblitzt. Ja, also obwohl es noch nicht ausgezahlt ist, aber dass der eine oder die andere dann sagt, Mensch, ich doch auf jeden Fall und sonst niemand. Wenn man aber die eine oder die andere dann mal wirklich ruhig zur Seite nimmt und mal versucht, darüber zu sprechen, haben die ja selber auch einen sehr objektiven Blick darauf, wer in ihrem Team sozusagen immer wieder der oder diejenige ist, die Sachen voranbringt. Das zuzugeben, gerade wenn es um Geld geht, glaube ich, ist menschlich eine Herausforderung. Aber wissen tun sie das ja so. Und jetzt ist am Ende des Tages spannend, ob das alle so für sich verarbeiten können oder ob der Neid dann durchkommt und man dem Gegenüber eben nichts gönnt.
Ja, ich drücke die Daumen, dass der gesunde Menschenverstand hier siegen wird an der Stelle. Vielleicht, wenn man nach vorne schaut, ihr seid jetzt an so einem spannenden Kipppunkt. Also die Entwicklung ist durch. Jetzt kommt die Auszahlung. Wie geht's dann danach weiter?
Ja, wir werden, also wir haben uns einen Zeitraum bis 29 gegeben. Ja, dann schauen wir nochmal drauf. Dann haben wir so mehrere Runden durchlaufen. Werden wir feststellen, war das Thema Finanzen, Budget, haben wir das alles gut eingehalten? Aber sind auch die Führungskräfte gut damit umgegangen? Hatten sie das Handwerkszeug dabei, das gut einzustielen? Aber natürlich auch nochmal eine Evaluation, was hat es denn dem Unternehmen gebracht? Also ist das, was wir uns erhofft hatten, eben die Leistungsträger nochmal zu pushen, die Leistungsträger an uns zu binden, wirklich eingetreten? Oder haben wir nur, jetzt sage ich mal, ein bisschen Blatt Geld ausgegeben und stehen genauso da wie 2026? Das haben wir vor uns und zwischendrin passiert ja mit dem Thema Geld sowieso auch noch einiges. Wir haben Ende diesen Jahres eine Gehaltsrunde, also 30.09. läuft der Tarifvertrag auch wieder aus für die Gehaltsrunde, also wird auch wieder verhandelt. Das hat zwar mit den Flexibilisierungselementen nichts zu tun, aber das ist die normale anstehende Gehaltsrunde und von daher tut sich da immer was und dann muss man alles wieder übereinander legen und sagen, wo stehen wir, können wir uns noch weiterentwickeln, wagen wir uns einen nächsten Schritt, ja, also auch das Thema Leistungselemente oder Flexibilisierungselemente kann man ja auch noch viel weiter denken. Da müssen wir erstmal abwarten, was die Zeit bringt.
Ja, spannende Phase auf jeden Fall. Ja, ich sage erstmal an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für all diese spannenden Einblicke und auch herzlichen Glückwunsch, dass ihr es gewagt habt und bis hierhin erstmal offensichtlich ja erfolgreich vorangeschritten seid. Ich drücke die Daumen für die nächsten Monate. Das ist, glaube ich, nochmal eine richtig spannende Phase für dich und dein ganzes Team bei der Barmer. Zum Schluss, wenn man jetzt, wenn wir uns in 5 Jahren irgendwo treffen und ich würde dich fragen, lass uns doch mal auf das Projekt zurückblicken, was würdest du dir wünschen, dass du mir dann sagen kannst?
Dass es uns kulturell nicht geschadet hat und dass es uns finanziell und strukturell so weiterentwickelt hat, wie wir uns das vorstellen als Barmer und eben genau das Personal wir an Bord haben, was wir auch für die Zukunft brauchen.
Ein guter Abschlusssatz. Ich drücke die Daumen, dass genau dies eintritt und sage jetzt erstmal ganz herzlichen Dank, Robby Herzog, dass du dir Zeit für amtlich vorangenommen hast.
Sehr gerne. Dankeschön.